Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Und zwar ist es die 100. Folge. Unfassbar, wie ich den Podcast gestartet habe, habe ich gar nicht daran gedacht, dass ich tatsächlich so lange durchhalte und 100 Folgen aufnehme. Aber heute ist es soweit und ja, ich möchte die Zeit jetzt heute ein bisschen dazu nutzen, um die letzten 2,5 Jahre Revue passieren zu lassen, was so geschehen ist. Das Ganze mache ich aber nicht alleine. Ich habe mir da tatkräftige Unterstützung von meiner lieben Mama geholt. Hallo Mama.
Hallo Conny.
Ja, ich freue mich riesig, weil die Mama ist ein besonderer Mensch in meinem Leben. Ich glaube, das hört man eh immer wieder raus, wenn man die Podcast-Folgen hört. Und sie hat auch alle Folgen gehört. Also Mama, danke auf jeden Fall mal dafür. Ich habe dich nicht dazu gezwungen. Du hast es freiwillig gemacht.
Stimmt.
Und unglaublich, weil es sind ja doch ein paar Stunden an Material da zusammengekommen. Also es ist ja doch nicht zu wenig.
Ja, das stimmt. Also 2,5 Jahre sind eine lange Zeit. Jede zweite Woche, manchmal sogar zwischendurch, glaube ich, auch mal wöchentlich eine Podcast-Folge. Also das ist viel, viel Zeit, die du investiert hast, aber viel, viel Zeit, die auch deine Podcast-Ansprechpartner, deine Gesprächspartner, deine vielen, vielen Personen, die du interviewen durftest, investiert haben. Und es ist halt sehr viel dabei herausgekommen.
Ja, das stimmt, ja. Also was ja am Anfang irgendwie so gestartet hat, einfach als, Betroffene sollen ihre Geschichte erzählen und vielleicht kann ja der ein oder andere Skoli dann etwas daraus mitnehmen und seine eigenen Learnings daraus ziehen, ist er dann doch ein bisschen größer geworden. Und am Anfang, ich habe mir gar nicht gedacht, dass irgendwelche Experten daran Interesse hätten, also sei es jetzt Orthopädietechniker, Chirurgen, Orthopäden, Physio, Sportwissenschaftler, und die waren aber alle Feuer und Flamme. Und das freut mich natürlich umso mehr, dass der Podcast auch so ein bisschen dann nicht nur Wissensvermittlung im Sinne von, wie gehen andere Betroffene damit umgeworden ist, sondern eben auch wirklich dieses Expertenwissen besser an die Betroffenen herangetragen wird.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir damals vor circa 22 Jahren, als deine Skoliose-Reise begonnen hat, wirklich gewünscht, dass ich irgendein Medium gefunden hätte, wo ich genau diese Informationen, die du jetzt im Podcast bereitstellst, oder eben durch deine vielen Interviewpartner eigentlich bereitstellen kannst, dass ich das irgendwo gefunden hätte, wo man sich durchhören hätte können, wo man Meinungen von Personen vergleichen konnte, Geschichten von anderen hören hätte können. Das gab es damals überhaupt nicht. Und ich glaube einfach, dass es für Personen, die mit einer Diagnose Skoliose eben betroffen sind, dass die, für die es einfach wichtig ist, andere Geschichten zu hören und andere Meinungen zu hören als die eigenen, die man sich im Kämmerlein zusammenreimt oder die man im Internet durchs Googlen, das war ja auch damals noch gar nicht so vielfältig möglich, wie es jetzt ist, dass man hier einfach einen Überblick gewinnt und sich seine eigene Meinung bilden kann.
Ja, du sprichst eine wichtige Sache an, weil diese Foren, die gab es ja damals schon oder sind vielleicht so gerade ein bisschen entstanden. Ja, Google und so weiter, das war ja auch alles erst im Entstehen. Und ich finde es halt auch wahnsinnig schwierig, eine Geschichte vollumfänglich wirklich zu begreifen, wenn ich nur einen gewissen Ausschnitt in Form eines Textes, der vielleicht 4-5 Zeilen lang ist oder vielleicht halt manchmal auch ein bisschen länger, das irgendwie wirklich vollumfänglich zu begreifen und auch im richtigen Kontext zu sehen. Und ich finde gerade, ich meine, die Podcast-Folgen sind ja wahnsinnig lang schon eigentlich, mit teilweise über einer Stunde, aber ich finde, selbst da reicht die Zeit manchmal nicht, um im Kontext das große Ganze zu sehen und sehen, okay, warum hat sich diese Person jetzt genau so und so entschieden in diesem spezifischen Fall? Und da finde ich eben das Podcast-Medium, dieses Audio-Medium, das ich dann doch immer überall hören kann, wo ich auch gerade bin, sehr, sehr gut, weil es vielleicht ein bisschen noch mehr in die Tiefe zoomen kann, weil es gibt jetzt nicht diesen einen richtigen Weg, um damit umzugehen. Und so wie du sagst, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dieses Gedankenkarussell, diese Horrorszenarien, die man sich im Kopf macht, die man natürlich hat, was ganz verständlich ist, die auch zu unterbrechen und zu sagen, okay, hey, wie lösen das andere? Gibt's Leute, die eine ähnliche Situation haben? Wo kann ich mir da ein paar Tipps und Tricks auch auf meinem Weg holen? Ja, also von dem her freut's mich riesig, dass es wirklich jetzt 100 Folgen sind. Das ist natürlich noch lange nicht Schluss. Das hört sich jetzt so ein bisschen wie Abschied an oder so. Ach, 100 Folgen, so jetzt fertig. Nein, es ist noch lange nicht Schluss. Du hast mich zwischendurch irgendwann mal gefragt, das weiß ich noch, bei Folge 50 oder 60, so unglaublich, dass du irgendwie immer noch neue Themen findest. Stimmt,
ja. Ich habe am Anfang gesagt, ja, aber wie viele Geschichten von Betroffenen wirst du jetzt hier aufnehmen und veröffentlichen wollen? Es wird alles irgendwie ähnlich sein und dann wird sich das totlaufen, tut sich's nicht. Es ist jede Geschichte anders. Und natürlich aber, man muss auch dazu sagen, durch die vielen Experten und die unterschiedlichen Themenbereiche, die du dann aufgegriffen hast, es waren ja nicht nur Betroffene. Ja? Mhm. Es waren ja nicht nur Geschichten von Personen, aber es kamen sehr viele Lebensgeschichten auch dabei heraus. Mhm. Und man muss auch sagen, es gibt halt einfach auch gewisse Dinge, die sich durch die Podcasts durchgezogen haben. Es gibt, wir haben uns jetzt hier gerade zusammengesetzt und haben auch so ein bisschen gebrainstormt. Was war denn eigentlich? Was hat sich denn ein bisschen so wie ein roter Faden durch alle Podcast-Folgen durchgezogen? Beziehungsweise du hast es genannt, welche Learnings gibt es denn eigentlich aus den Podcast-Folgen?
Genau, wenn man das so auf einer Metaebene einfach betrachtet. Und wir sind dann eigentlich so auf drei große Learnings gekommen. Es gibt sicher noch ganz, ganz viele mehr. Schreibt mir auch gerne eure Learnings, wenn ihr sagt, auch eures ist jetzt gerade nicht dabei, was für euch so ein richtiges Aha-Erlebnis war. Aber das allererste, was sich irgendwie sofort bei uns im Gespräch auch herauskristallisiert hat, war der rote Faden durch diese vielen betroffenen Geschichten ist immer noch da.
Ja, der war schon bei dir da. Der Beginn jeder Diagnose, die schwer ist, die erste Antwort fast von jedem Betroffenen, das wächst sich aus, schauen wir mal, beobachten wir das mal. Und das war bei dir schon so und das ist leider auch bei den Podcast-Folgen, die du aufgenommen hast mit jüngeren Betroffenen, die jetzt erst die Diagnose bekommen haben, immer noch so.
Ja, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend, weil ich dachte, das war halt bei mir damals so, ja voll, ich habe jetzt gerade, wie du vorhin gesagt hast, 22 Jahre, ich war so, ja, es ist echt schon lang bei mir, aber ich dachte mir, dass sich das wirklich geändert hat und dass das eben die Skolis erzählen, die schon ein bisschen älter sind, haben mir gedacht, okay, egal, die sind in meinem Alter oder vielleicht sogar noch älter, aber dass es die Jüngeren auch immer noch erzählen, finde ich ganz schön krass. Ich habe teilweise vielleicht das Gefühl, dass dadurch, dass man sich jetzt noch besser im Internet informieren kann und sich vielleicht auch schneller diese Drittmeinung einholt, dass dann diese Zeitspanne zwischen, das wächst sich schon aus und hey, sollte ich nicht vielleicht doch noch einen zweiten Arzt konsultieren oder sollte ich nicht vielleicht doch irgendwas machen oder ich möchte die Zeit nicht verstreichen lassen, dass das ein bisschen kürzer wird vom Zeitfenster. Aber das ist natürlich jetzt nicht messbar, also das ist jetzt nur eine reine Vermutung und natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, biased Aussage, also sehr verzerrte Aussage, die ich jetzt hier treffe und jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Aber das hatte ich so ein bisschen, aber dass diese Aussagen immer noch existieren und auch diese vielleicht eventuell auch schon zu späten oder Korsettversorgungen, dass dann auch die Ärzte sagen, ja, man hätte es, also die sagen ja dann, berichten die Betroffenen, man hätte es verschreiben sollen, aber man wollte es dem Kind nicht antun, noch nicht antun, ja, oder auch einen späten Therapiebeginn oder dann bei Therapeuten, die keine Spezialausbildung für Skoliosen haben, etc., auch dieses Thema mit Gleichgesinnten, dass sich jeder wahnsinnig alleine fühlt, das ist eigentlich auch immer noch, obwohl es jetzt so viele Möglichkeiten gibt. Es gibt ein paar Instagram-Profile, die da, glaube ich, auch Abhilfe schaffen und wo man vielleicht dann ein bisschen schneller irgendwie in den Kontakt kommt. Aber ich glaube, das ist nach wie vor so ein ganz ein großes Thema, dass man so am Anfang hat man immer das Gefühl, boom, ich bin komplett alleine. Auch wenn ich im Internet Sachen darüber finde, aber ich habe trotzdem subjektiv irgendwie das Gefühl, ich bin komplett alleine damit.
Weil ja doch im Freundeskreis, im näheren Freundeskreis es eher selten ist, dass man wirklich einen Freund, eine Freundin, eine gute Bekannte hat, die genau dieselbe Diagnose bekommen hat. Ja.
Ein paar hatten es im Podcast, da hatten es die Geschwister oder die Mama. Da sind wir ja auch wieder bei dieser kleinen vererbbaren Komponente, die ja laut Experten da auch dabei ist bei der Skoliose. Da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass sie es fast ein bisschen leichter unter Anführungszeichen hatten, weil sie jemanden gekannt haben, der das Ganze hat oder schon mal diese ganze Therapie durchlaufen hat. Bei denen hat das quasi nicht ganz so gefehlt, dieses mit Gleichgesinnten austauschen.
Ja. Es haben ja auch die meisten berichtet, nachdem sie das erste Mal dann in Bad Sobernheim meistens oder Bad Salzungen auf Reha waren und dort dann plötzlich gesehen haben, da rennen ja jetzt quasi nur Personen herum mit Korsett, nur junge Erwachsene oder auch wirklich kleinere Kinder, die genau meine Diagnose haben, die genau die gleichen Probleme haben. Und da kann man sich austauschen, gewinnt natürlich auch Kontakte. Man kann in Kontakt bleiben mit den Freunden, die man dort gewinnt. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil dann.
Ja, genau. Ja, dann lass uns vielleicht gleich zum zweiten großen Learning gehen. Und das war ganz klar, hinterfrage die Informationsquelle. Wir haben es jetzt im Intro vielleicht schon ganz kurz angesprochen. Ich finde es unfassbar und je mehr ich mich irgendwie darin vertiefe, finde ich es immer noch erschreckender, wie viele veraltete Informationen oder auch teilweise dann Falschinformationen da draußen herum kursieren. Also sei es aufgrund des Internets und World Wide Web und jeder kann ja irgendwo etwas posten, eben komplett aus dem Kontext gerissen, ohne irgendwelche Quellen dazu. Das sind eben teilweise dann Einzelerfahrungen. Die Frage ist eben, wann werden diese Einzelerfahrungen dann so stichhaltig, dass man sagt, okay, man kann sich diese Aussagen jetzt wirklich rauspicken und glaubt daran. Aber dieses Hinterfragen, wann ist eine Informationsquelle für mich gut genug und wem glaube ich, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt.
Ist auch Fluch und Segen des Internets gleichzeitig. Man findet vieles, man weiß aber oft gar nicht, wer hat das gepostet, wann wurde das gepostet. Und
es gibt. Wer ist überhaupt die Person, die da dahinter steckt?
Genau.
Ich kenne ja Betroffene, wo ich mir denke, boah, krass, also die wissen so viel mehr als sehr viele Experten da draußen. Mhm. Ja, wenn man denkt, Wahnsinn, welches Wissen die haben. Mhm. Ja, aber das siehst du halt nicht hinter einem Usernamen. Mhm. Und deswegen ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich, wo man diese Informationsquellen hernimmt. Ich glaube, die allerwenigsten lesen sich wirklich skoliose Studien durch, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass man dafür eine Ausbildung braucht. Das Ganze ist auf Englisch geschrieben und dann natürlich in einem Fach Englisch. Das heißt, es ist ja nicht einmal so leicht, das Ganze zu verstehen. Dann, welches Studiendesign gewählt wurde. Studie ist ja nicht gleich Studie. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich darf diese Aussage tätigen. Ich habe selber Statistik studiert. Also ich weiß, wie schnell man einfach auch ein bisschen tricksen kann. Also da muss man schon im Detail sich eigentlich auskennen, um dann zu sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht irgendeine Studie, sondern hat hohe Fallzahlen, Studiendesign war in Ordnung und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt wirklich einen Schluss daraus ziehen.
Aber selbst wenn du beim einfachsten Ansprechpartner beginnst, nämlich bei deinem Orthopäden, den du wahrscheinlich als ersten aufsuchst, wenn du merkst, dass bei deinem Kind oder bei dir selber irgendetwas mit dem Rücken nicht in Ordnung ist, selbst der, dass das Wissen ganz unterschiedlich bei den einzelnen Personen.
Ja.
Und das hat man immer wieder auch in dem Podcast gehört, dass mein Orthopäde eigentlich gar kein Wissen hatte und deswegen eigentlich gesagt hat, ja, schauen wir mal, beobachten wir das mal. Wichtiger wäre gewesen, er hätte das zugegeben und hätte gesagt, ich überweise dich zu einem Spezialisten, zu einer Spezialistin, die sich auskennt.
Ja, und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich jetzt auch immer anwende, egal wann ich irgendwie Ärzte oder Fachpersonal kontaktiere und konsultiere in meiner eigenen Sache. ich möchte wissen, wann diese Person die letzte Fachausbildung oder Weiterbildung zu diesem Thema besucht hat, ob die in diesem Fall jetzt eben Skoliose-Kongresse, Fortbildungen und so weiter besucht, wie viele Patienten die am Tag, in der Woche, im Monat mit Skoliose betreuen. Das ist wirklich ganz, ganz essentiell. Ja, weil so oft kommt es dann leider auch wieder nicht vor, zumindest die Fälle, wo wir jetzt wirklich von der Diagnose sprechen, sprich Kopfwinkel größer 10 Grad. Wir haben ja also Fehlhaltungen und skoliotische Fehlhaltungen haben wir ja auch unter 10 Grad nach Kopf, das haben wir 50% der Weltbevölkerung. Aber bei dem, wovon wir jetzt reden, sind das ja wirklich schon diagnostizierte Skoliosen. Also das ist immer wieder ein Tipp, wirklich die Leute, bevor man sie konsultiert, ausfragen, was das Zeug hält, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen mag. Aber diese Frage, hey, wie viele Skoliosen betreuen Sie eigentlich? Das ist super, super wichtig.
Und wie viele Korsetts werden von dem Korsettbauer, an den ich mich wende, tatsächlich in der Woche gefertigt? Da bekommt man Antworten von ja 1 bis 2 im Monat vielleicht, bis zu ja täglich 10. Ja. Und dann kann man die Erfahrung, die derjenige hat, daraus allein schon daraus ableiten.
Ja, genau, genau, ja. Also das ist, da habe ich mir auch irgendwie viele Gedanken in letzter Zeit darüber gemacht, so, weil viele dann zu mir sagen, boah, Conny, Wahnsinn, du reist sogar in ein anderes Land, um dich dort von Fachexperten quasi begutachten zu lassen. Und ich sage immer, ja, jeder muss selbst entscheiden, wie viel er gewillt ist und wie viel er auch kann, ja, in diese Sachen zu investieren, nämlich Zeit zu investieren, auch natürlich eventuell Geld zu investieren, lässt es überhaupt meinen Alltag zu, dass ich jetzt sage, okay, ich fahre jetzt vielleicht 2-mal im Jahr quer durch Deutschland oder in ein anderes Land sogar, um dort Fachexperten zu konsultieren. Das muss jeder für sich selbst irgendwie ja, da zu einem Schluss kommen, aber was ich jedem wirklich raten kann, ist tatsächlich zu hinterfragen, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht limitierte Zeit oder limitiertes Geld habe, gibt's in meinem Umkreis jemanden, der sich wirklich darauf spezialisiert? Also dieses einfach um die Ecke in die nächste Tür reingehen, das ist leider oft dann die falsche Wahl. Das haben ja auch viele, viele Betroffene immer wieder in ihren Geschichten dann erzählt.
Und leider ist es halt dann auch manchmal schon zu spät, weil im Wachstum kann man halt bei Kindern noch am meisten erreichen. Und da ist es oft jedes halbe Jahr, jedes Jahr, das man verliert, ist wirklich ein verlorenes Jahr. Dann kann auch nicht mehr aufgeholt werden.
Ja, das ist dann immer natürlich die Sache auch, wie sieht man das dann in der Vergangenheit? Ich weiß zum Beispiel, dass du dir ja auch sehr große Vorwürfe machst, weil wir so lange zugewartet haben, weil wir eben unserem Fachexperten, den wir damals konsultiert haben, als ich 6 Jahre alt war, dass wir dem vertraut haben. Ja. Und jetzt aber im Nachhinein, ich finde, man darf das irgendwie nicht als, wenn das dann passiert ist schon mal, nicht als verlorenes Jahr sehen, sondern sagen, okay, hey, aber jetzt haben wir was geändert und jetzt geben wir Vollgas und schauen, dass wir noch das Beste aus der Situation irgendwie machen.
Ja. Ja, also alle Möglichkeiten ausschöpfen, die man hat.
Genau.
Viele Podcast-Folgen hören. Da kriegt man viele Anregungen dafür, was man machen kann, welche Möglichkeiten es gibt und welche man sich dann für sich selbst vielleicht rauspicken kann.
Und manchmal werden von Möglichkeiten berichtet, die man sich ja selbst lange Zeit nicht hätte vorstellen können. Ich sitze jetzt hier, die Zuhörerinnen hören es nicht, aber ich habe Coco 3.0, also mein drittes Erwachsenenkorsett gerade an. Ich sag's euch ehrlich, hätte mir jemand vor 3 Jahren erzählt, dass ich ein Korsett nochmal tragen werde im Erwachsenenalter, ich hätte laut losgelacht. Ja. Ich habe von dieser Möglichkeit gar nicht gewusst oder mir gedacht, okay, also die Leute, die das tragen, ich weiß nicht, ja, was die machen oder können nicht loslassen oder was man dann hört, ja, denke ich mir so, also ich wäre genauso gewesen, ich hätte genauso diese Vorurteile gehabt, ja, und habe aber dann Gott sei Dank viele Betroffene kennengelernt, unfassbar viele, die diesen Weg gehen und die damit richtig gut fahren. Aber auch hier, das ist eine Sache, die man wirklich differenziert betrachten muss, wo man sich im Detail damit beschäftigen muss und ich glaube, es gibt irgendwie nicht diesen einen richtigen Weg, sondern es gibt nur meinen richtigen Weg, der für mich in dieser Situation der beste ist und den ich gerade gehen möchte.
Ich glaube, das leitet eigentlich eh schon über zu deinem dritten großen Learning.
Ja, und ich muss sagen, es ist ja fast, es nimmt, wir haben so ein bisschen Notizen gemacht und es nimmt wirklich den größten Part auf dieser A4-Seite ein. Und zwar habe ich dieses Learning genannt, sei im Reinen mit deiner Skoliose und es wird dir gut gehen. Und das hört sich jetzt am Anfang ein bisschen abgedroschen an, aber im Endeffekt, es ist völlig egal, ob man operiert ist und mit dem schmerzfrei und ein gutes Leben hat, ja, oder ob man ein Erwachsenenkorsett trägt oder ob man sagt, nee, man hat das mit Physio und ab und an Reha oder Sportprogramm und Krafttraining gut im Griff, völlig egal. Egal welche Entscheidung man im Endeffekt trifft, es ist ganz, ganz wichtig, dass man im Reinen mit seiner Skoliose ist. Und über, finde ich, all diese Podcast-Folgen hinweg, egal eben, ob operiert oder nicht operiert, es war immer so, dass diese Betroffenen, dass denen am besten gegangen ist, die auch im Reinen damit waren und nicht tagtäglich mit ihrer Skoliose in einem Kampf waren, ja, die ganze Zeit gegen ihre Wirbelsäule gekämpft haben, sondern die, hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber die wirklich bisschen in Kommunikation mit ihrer Wirbelsäule, ihrer Skoliose gegangen sind und gesagt haben, hey, okay, du, mein Rücken zwickt heute ein bisschen, was brauchst du heute? Ja, und sich das auch aktiv genommen haben. Und das finde ich, das ist ein ganz großes Learning. Also diese mentale Komponente wird so krass vernachlässigt.
Vor allem bei den Jugendlichen, weil die Jugendlichen werden nach bestem Wissen und Gewissen von ihren Eltern in ein Korsett gesteckt, auf Therapien geschickt. Es ist aber einfach so, dass das wahrscheinlich in dem Alter die mentale Verarbeitung auch noch hinten nachhängt. Also das es passiert dann meistens eher so im späteren Jugendalter bis zu jungen Erwachsenenalter, wo dann man auf einmal beginnt, sich darüber auch Gedanken zu machen.
Ja, es ist von den Entwicklungsstufen eines Kindes ist es ja völlig normal. Da gibt's ja auch die, finde ich ganz spannend, die Podcast-Folgen, ich hatte ja auch mit ganz, ganz kleinen Aufnahmen und die haben dann auch teilweise gesagt, also mit 5, 6, 7, 8 Jahren war das Korsetttragen absolut kein Problem. Sie haben es auch überhaupt nicht hinterfragt. Und dann, als diese Entwicklungsstufe im Teenageralter kam mit diesem, okay, ich vergleiche meinen Körper, wie sieht mein Körper aus, wie sieht dein Körper aus, okay, ich bin sichtlich anders als andere, ich trage hier ein Korsett etc., dass dann auch erst diese Fragen aufgetaucht sind. Also das ist auch ganz, ganz spannend, dass es natürlich damit zusammenhängt, aber ganz klar im Kindes- und Jugendalter, und ich finde es ja bis zu einem gewissen Grad, ich finde es ja so richtig und wichtig, natürlich körperlich anzusetzen. Und körperlich zu sagen, okay, hey, wir müssen jetzt alles tun und vom Arzt und Physiotherapie, und ich kann mich erinnern, du bist jeden Tag neben mir gestanden und sagst, Conny, hast du schon deine Übungen gemacht, ja, und so weiter und so fort. Aber das Mentale bleibt dabei lange auf der Strecke oder oft auf der Strecke. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass das nicht irgendwie in die Skoliose-Therapie schon mit einbezogen wird. Weil oft, wir brauchen jetzt auch in diesem Sinne, ich weiß gar nicht, vielleicht bräuchten auch viele eine wirkliche Psychotherapie, aber ich möchte es jetzt auch gar nicht labeln, ja, weil es völlig egal, ob mir jetzt eine Psychotherapie hilft oder ob mir einfach nur ein Coaching oder eine psychosoziale Beratung oder so hilft, völlig egal. Hauptsache ist, glaube ich, ich beschäftige mich mit dem Thema, was das mit mir macht.
Oder eine Selbsthilfegruppe gibt's ja auch für Skoliose mittlerweile.
Genau, also ich glaube, und das sagen ja auch die Therapeuten im Bad Sobernheim immer, die sagen, unsere Reha hat einen ganz krassen mentalen Aspekt. Obwohl die mentale Begleitung jetzt mit psychologischem Fachpersonal dort ja nur einen kleinen Teil einnimmt, sagen sie, es hat aber einen riesigen Output, einfach weil man andere Betroffene kennenlernt, weil das Thema auf einmal allgegenwärtig ist und enttabuisiert wird und so weiter und so fort.
Und man lernt andere Personen auch kennen, wie die damit umgehen. Und man verändert vielleicht dadurch auch die eigene Sicht auf die Dinge. Indem man mit anderen spricht, also das Reden, das muss jetzt nicht immer gleich ein Therapeut sein, kann aber auch notwendig sein oder wichtig sein, aber kann einfach auch ein Gleichgesinnter sein.
Ja, du sprichst jetzt gerade einen wichtigen Punkt an, notwendig. Wie erkennt man, ob eine mentale Unterstützung notwendig ist? Das ist eben genau die Sache, woran macht man das fest? Ja, ganz, ganz schwierig. Ich meine, da gibt es natürlich Tests, ja, aber mach mal den Test. Also wird ja eigentlich von, wenn man jetzt zu einem Arzt geht und den wegen Skoliose befragt oder konsultiert, dann wird natürlich da jetzt nicht gleich irgendwie ein psychologischer Test gemacht. Ja. Aber da kommen wir, das ist eh schon, finde ich, die beste Überleitung, weil in den betroffenen Podcast-Folgen waren ja die unterschiedlichsten Lebensgeschichten dabei, mit den unterschiedlichsten Alltagssituationen, also beginnend mal beim Job, da waren Angestellte dabei, da waren Selbstständige mit eigenem Unternehmen dabei, da waren Leute dabei, die seit Jahren durch die Welt reisen, da waren Models dabei, da waren Leute dabei, die ganz coole Hobbys hatten, wie Reiten, Triathlon, sogar auf der Bühne Bodybuilding und beim Wettkampf antreten. Und die unterschiedlichsten Sachen. Und das hat mir, finde ich, irgendwie so einmal mehr gezeigt, die Limitation ist nur in deinem Kopf.
Mhm.
Also wie du dein Leben gestalten kannst, es ist nur die Frage, okay, womit fühlst du dich wohl, was kannst du rundherum tun, wie kannst du es gestalten, aber großartig, was da eigentlich alles möglich ist, und das finde ich so horizonterweiternd irgendwie an dem Podcast.
Stimmt, ja, auch durch alle Altersgruppen durch eigentlich.
Genau, ja. Also dreifach Triathlon, dreifach Mamas, weil ja auch oft dann die Angst vor Schwangerschaft und so weiter ist, ja. Da war wirklich alles Mögliche dabei. Also ich rate auch jedem, wenn wir schon gerade dabei sind, wenn ihr nach einem bestimmten Podcast sucht, könnt ihr auch gerne die Podcast-Suche in Anspruch nehmen. Das ist unter blog.skoliosehilfe.com/suche. Da könnt ihr diese Podcast-Folgen ganz, ganz einfach auch nach Themengebieten filtern und sortieren. Das heißt, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert, dann findet ihr so die Podcast-Folgen schneller, weil das finde ich immer so schade, dass die Podcast-Folgen, die ich, keine Ahnung, vor 2 Jahren aufgenommen habe, dass die, ich will es nicht sagen, im Nirvana des Internets verschwinden, aber dass es sehr, sehr schwierig ist, diese irgendwie wieder zu finden, außer man sucht explizit nach dem Titel oder so. Genau, also deswegen wollte ich da ein bisschen gegenwirken. Unter blog.skoliosehilfe.com hat jede Podcast-Folge auch einen Blogartikel, und der ist eben auch schön mit nach Kategorien einsortiert, und da könnt ihr euch auch umschauen. Ja, das waren die großen 3 Learnings. 100 Podcast-Folgen sind abgedreht. Ich würde sagen, auf die nächsten 100, oder?
Ja, bitte, natürlich. Ich bin bei der 200. Podcast-Folge dann wieder dabei.
Genau, sehr cool. Gut, dann habt alle einen schönen Tag. Ich hoffe, der Podcast hat euch weitergeholfen auf eurem Skolioseweg. Falls das so sein sollte, dann würde ich mich wirklich mega, mega freuen, wenn ihr eine Google-Rezension da lässt. Ich werde das auch unter der Podcast-Folge in der Beschreibung auch nochmal verlinken. Damit helft ihr mir, dass ich auf Google noch besser gerankt werde und dass Skoliosehilfe auch noch prominenter sozusagen aufscheint. Also wenn du dir da ein paar Minuten Zeit nehmen könntest, wäre das wirklich toll. Es ist leider ein Google-Konto dafür notwendig. Das verlangt Google einfach deswegen, damit keine Fake-Rezensionen kursieren. Genau, also da, das ist die einzige Limitation. Aber ansonsten würde ich mich wirklich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag und alles, alles Gute auf deiner weiteren Skoliose-Reise. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com/beratung. Wähle deinen Wunschtermin
Und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!